Wisst ihr noch den Morgenspruch? Haben wir doch gerade vor 5 Minuten, 10 Minuten gehört. Oder eine Viertelstunde ist schon her, ja. Ja, genau. Wer euch hört, der hört mich. Wer euch verachtet, der verachtet mich. Als wir das heute Morgen gelesen haben, da kam mir in den Sinn, wenn Jesus das so sagt, dann kann es ja nur um die Worte gehen, die Jesus uns gegeben hat. Wenn wir die Worte uns selber aussuchen und nicht die Worte Jesu reden, dann trifft das nicht zu für uns. Egal in welche Form oder in welche Hülle wir das einpacken. Es besteht eine große Gefahr in der Christenheit. Das wird uns in der Offenbarung am Ende noch einmal ganz deutlich gesagt. Wer etwas hinzutut zu dem, was in diesem Buch geschrieben steht, oder wenn wir mal im Neuen Testament bleiben, wer etwas hinzutut, was auch im Neuen Testament geschrieben steht, zu dem wird Gott zutun von den Plagen, die geschrieben sind in diesem Buch. Und wer etwas weglässt und sagt, das ist nicht so wichtig, das gilt nicht, das ist eine Legende, oder welche Form auch immer gebraucht werden, um das Wort Gottes zu negieren, da heißt es, wer weglässt, von dem wird Gott weglassen von der Herrlichkeit, die in diesem Buch geschrieben steht. Und darum ist mir das auch heute Morgen so ganz wichtig geworden, dass das, was wir reden, wenn wir es im Auftrag Jesu reden, dann haben wir auch die Zusage, dass wir sein Wort sagen. Hier in der Gemeinde mag es ja noch ganz angenehm und einfach erscheinen, Gottes Wort zu sagen. Aber wenn wir es draußen sagen, müssen wir eben auch damit rechnen, wie dieser Spruch weitergeht. Jesus sagt, wer euch verachtet, wer auf diese mahnenden Worte nicht hört, vielleicht darüber spottet, darüber lacht, ja, wir hören das als Nächste, uns dringt es ans Ohr. Und es geht so nicht an uns, jedenfalls an mir, nicht so vorüber, dass ich sage, ach Jesus, gut, dass du das hörst. Nein, ich bin schon in dem Moment selber betroffen. Es macht mir Probleme. Wenn man das, was ich gesagt habe, auch ganz bewusst gesagt habe, einfach wegtut, darüber lacht, das kannst du erzählen, wem du willst, oder wie auch immer, das trifft schon hart. Und darum ist es ein Trost, den Jesus uns gibt. Wenn wir diesen ersten Schock, diesen ersten Schreck überwunden haben, dann dürfen wir wissen, dass wir im Auftrage Jesu stehen und sein Wort sagen, aber dass uns genau auch die Verachtung trifft, die ihn getroffen hat. Und er ist es auch heute, den die Verachtung trifft. Ja, bei meiner täglichen Bibellese, nicht nach dem Kalender, sondern nach meinem Bibelleseplan, bin ich im Römerbrief. Und als ich in dieser Woche im Kapitel 12 war, Verse 1 und 2 gelesen habe, wurde mir klar, das ist der Predigttext. Heute Morgen, als ich mich auch betend auf diesen Gottesdienst nochmal vorbereitet habe, habe ich Gott gesagt, du mutest mir aber etwas zu. Aber auch bei allen Zumutungen dürfen wir damit rechnen, dass Gott uns zur Seite steht. Wir haben vorhin in der Lesung den Psalm 1 gehört. Entschuldigung. Glücklich ist, wer nicht hört auf den Rat der Gottlosen, wer nicht wandelt auf dem Weg der Sünder, sondern seine Lust am Gesetz des Herrn hat. Das ist eine Herzenseinstellung. Das ist eine Sache, die damals in Israel auch ganz bewusst verstandesgemäß gelebt wurde. Von den Schriftgelehrten, von den hohen Priestern, von den frommen Juden wissen wir, dass sie bei jeder Gelegenheit sich Bibelverse vorgesagt haben. Und dass sie dadurch das Wort Gottes verinnerlicht haben. Ob es wirklich immer ins Herz gegangen ist, steht nicht zu, mir das irgendwie zu beurteilen. Das ist Gottes Sache, wie er seinem Volk da begegnet. Aber Paulus schreibt an die Römer etwas, was nicht nur mit dem Herzen, mit dem Verstand, mit dem Gefühl zu tun hat. Nicht nur sagen, in meinem Herzen glaube ich, was ich will, lass doch die Welt reden, was sie wollen. Ich kann denken, was ich will, auch in Bezug auf Gott. Ich glaube, aber das geht niemand etwas an. Paulus geht über dieses Empfinden, egal in welcher Form wir das jetzt ausdrücken wollen, hinaus. Ich lese uns mal die ersten zwei Verse aus dem Römerbrief Kapitel 12. Ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Erbarmungen Gottes, eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, was euer vernünftiger Gottesdienst ist. Und seid nicht gleichförmig dieser Welt. Luther schreibt, seid nicht gesinnt, wie die Welt war oder ist, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes, dass ihr prüfen mögt, was der Wille Gottes ist, das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Gebt eure Leiber hin zum Opfer. Wir haben, egal wie, wo wir leben, auch für unseren Körper Verantwortung, für unseren Leib. Wir werden an anderer Stelle darauf hingewiesen, uns nicht irgendwelchen Orgien, Fressorgien, Sauforgien, Sexorgien oder was es auch immer sein mag, hinzugeben. Wir haben Verantwortung für den Körper, für den Leib, den Gott uns gegeben hat. Und damit haben wir vernünftig umzugehen. Das ist die eine Seite, die aber nicht unbedeutend ist. Die andere Seite ist, dass Paulus sagt, gebt eure Leiber hin als Opfer. Ein Opfer ist kein Almosen, ist keine Kollekte. Ein Opfer tut weh. Im Alten Testament wurden Tiere geopfert, geschlachtet, verbrannt und damit war es mit ihrem Körper, mit ihrem Leib aus. Gebt eure Leiber hin als Opfer. Das heißt, dass unser ganzer Lebensbereich ein Opfer sein soll. Und das soll ein totales Opfer sein. Wir von uns aus haben kein Verlangen danach. Wir streben nicht danach, uns aufzugeben. Im Gegenteil. Wir streben danach, uns zu verwirklichen. Einmal mit Leistungen, einmal mit unserem Auftreten, mit unserem Reden. Wir wollen anerkannt sein. Und ich bilde da keine Ausnahme. Braucht ihr euch nicht einbilden, wenn ich das jetzt hier so sage. Deswegen habe ich das zu Anfang schon gesagt. Gott mutet mir etwas zu. Weil ich genau an der gleichen Stelle stehe, wie ein jeder, den dieses Wort trifft. Opfer, das widerstrebt meinem natürlichen Sein. Aufgeben, ein lebendiges Opfer zu sein. Ja, das ist schon schwierig. Aber Paulus sagt es ja, er ermahnt uns aus den Erbarmungen Gottes heraus. Es ist auch bei Paulus nicht so eine Laune der Natur, den Christengemeinden oder den Christen hier in Rom an dieser Stelle das nahezulegen. Nein, dieses lebendige Opfer kann nur geschehen und kann auch nur von uns wirklich als notwendig angesehen und erkannt werden, wenn wir unter den Erbarmungen Gottes leben. Was sind denn seine Erbarmungen? Zunächst hat Gott den Menschen geschaffen und hat mit dem Adam Erbarmen gehabt, dass er gesagt hat, es ist nicht gut, dass der hier so alleine durch Eden umherschwirrt und ich weiß, was er soll. Er hat so viel Langeweile dabei. Er braucht eine Hilfe. Es war Gottes Erbarmen, dass er die Eva dazu geschaffen hat. Dann kam der Sündenfall. Und schon unmittelbar nach dem Sündenfall lässt Gott ein Licht seines Erbarmens aufleuchten. In der Verheißung, dass einer kommen wird, der Schlange den Kopf zertritt und der damit Sieger über Sünde und Tod und Teufel ist. Erbarmen mit Noah, Erbarmen mit Abraham. Erbarmen mit dem Volk Israel. Gerade an der Stelle, als sie sich das goldene Kalb gemacht haben und Gott zu Mose sagt, jetzt habe ich die Nase voll. Dieses Volk ist ein unmögliches Volk. Ich will es ausrotten. Mose fleht zu Gott und erlangt Erbarmen für dieses Volk. Gott lässt sich bitten. Gott hat Erbarmen. auch wenn es in unserem Leben manchmal noch so schief und noch so daneben geht. Wir brauchen einen Fürsprecher für das Volk Israel, war es damals Mose. Für uns ist es gut, wenn wir Schwestern und Brüder an unserer Seite haben, die für uns sprechen, die mit uns unsere Not vor Gott offenbaren, für uns eintreten in Fürbitte. Das ist schon viel, viel wert, wenn uns das geschenkt ist, mit Menschen reden zu können und dann gemeinsam Gottes Angesicht zu suchen. Aber der größte Fürsprecher, das größte Erbarmen hat Gott in Jesus Christus erwiesen, der für uns zur Schuld gestorben ist. Gottes Erbarmen ist so groß, dass er sich selbst opfert. Jesus ist Gott. Er war nicht da irgendein Mensch, der da verblutet ist. Nein, er ist als Gottes Sohn dort am Kreuz auf Golgatha gestorben. Gott hat sich selbst dort am Kreuz geopfert, aus lauter Erbarmen über unser Vergehen, über unser Versagen. Und dieser Jesus Christus ist der Fürsprecher für uns. Johannes schreibt, so ihr eure Sünden bekennt, ist er treu und gerecht, dass er euch vergibt. Kann es einen größeren Zuspruch an Erbarmen geben? Dass Gott unsere Sünde vergibt, die wir mannigfach auf uns geladen haben und laden? Sein Erbarmen ist jeden Tag neu. Von diesem Erbarmen dürfen wir leben. Und weil Gott so treu ist, so voller Erbarmen, darum kann Paulus auch ermahnen, und das heißt nicht zusammendonnern, das heißt keine Gardinpredigt halten, das heißt keinen Menschen niedermachen. Ermahnen heißt in diesem Zusammenhang mit dem Erbarmen Gottes Zuspruch geben. Ich möchte doch, dass ihr nicht am Ziel vorbeilebt. Und darum gebe ich euch diesen Zuspruch. Darum gebe ich euch diese Ermahnung, diesen Hinweis, diesen liebenden Hinweis, weil es mir nicht egal ist, wie ihr als Gemeinde in Rom lebt. Ich möchte, dass ihr mit mir auf dem Weg geht und auf dem Weg bleibt und euch durch nichts und niemand davon abbringen lasst. Und darum, gebt eure Leiber hin, euer ganzes Wesen, euer ganzes Sein. Dazu gehört nicht nur unser fleischlicher Körper, sondern dazu gehört unser Denken, unser Reden, ja unser Handeln mit und gegen oder für unseren Nächsten, wie auch immer. Alles das möchte Paulus, dass wir das unter die Leitung des Heiligen Geistes stellen. Dass wir das als Opfer darbringen. Ja, ich weiß, wovon ich rede, wenn ich auch meine Gedanken als Opfer darbringen muss oder auch meine Worte als Opfer darbringen muss. Und sie als Opfer darbringen, heißt ja unter die Leitung Gottes stellen. Das ist einmal die Hingabe, die bewusste Unterordnung unter den Vater, unter den Sohn und unter die Leitung des Heiligen Geistes. Und Stellt euch nicht dieser Welt gleich. Ich habe bei De Boer gelesen, es geht darum nicht. Also Rauchen, Sünde, abschaffen. Alkoholgenuss, Sünde, abschaffen. Tanzen gehen, Sünde, abschaffen. Es geht nicht darum, einzelne Dinge einfach zu sagen, das suchen wir uns jetzt raus und das, da sondern wir uns von der Welt ab. Nein, darum geht es nicht. Das sind alles nur Bruchteile von dem, was das wirklich bedeutet, stellt euch nicht dieser Welt gleich. Dieser Welt gleichstellen geschieht eben darin, dass man die Normen der Welt akzeptiert. Dass man die Normen der Welt, wenn schon nicht für gut heißt, dann doch wenigstens billigt. Es heißt nicht, was die Mehrheit sagt, es muss ja richtig sein. Wenn 99% auf dieser Welt sagen, es gibt keinen Gott und keine Erlösung durch Jesus Christus, dann muss das noch nicht richtig sein, dann muss das nicht Norm sein. Dieser Welt gleichstellen würde das nämlich bedeuten. Die Mehrheit hat Recht und damit beugen wir uns. Und versucht uns ja einzureden über unsere Medien, und die sind da ganz großartig drin, dass Homosexualität, Geschlechtsumwandlung, ja, dass der Mensch erst bestimmt, wenn er erwachsen ist, welches Geschlecht er haben möchte, das ist alles weltliche Meinung. Und die Kirchen machen mit. Wenn ich dann in einer Zeitschrift lese, dass die Toiletten in der Kirche nicht mehr als männlich und weiblich gekennzeichnet sind, sondern als gleichgeschlechtlich. Jeder kann gehen, wo er will. Gehender. Ja, das ist der große Hammer in unserer Zeit. Schlimm. Vor diesen Dingen warnt Paulus, stellt euch nicht dieser Welt gleich. Diese Welt ist antichristlich, ist antigöttlich. Und da geht es nicht um einzelne Sünden, die wir sagen, die müssen wir abschaffen. Die gehören alle mit dazu. Aber es geht im Großen und Ganzen darum, dass wir uns von Jesus Christus und seinem Geist führen und leiten lassen und uns die Wahrheit, die das Wort Gottes uns sagt, nicht nehmen lassen. Es ist auch eine Form in der letzten Zeit, und die begann ja schon seit Gründung der Gemeinde. Es ist eine Form, Christus zu negieren, sein Wort abzulehnen. Und das nicht nur von Heiden und von Juden, sondern das wird uns in den Briefen immer wieder ganz deutlich gesagt. Dass gerade auch in den Gemeinden die Irrlehrer auftreten. Wenn sie auch sagen, sie sind von uns, so haben wir es klar in der letzten Bibelstunde gehört, sie sind nicht von uns, wenn sie solche Meinungen vertreten. Dann mögen sie vielleicht im Gemeindebuch stehen. Dann mögen sie vielleicht auch einmal gesagt haben, ja, ich glaube an Christus. Aber wenn sie Irrlehren verbreiten und Christus als den Sohn Gottes leugnen, dann sind sie nicht von uns, egal welche äußere Form sie auch haben. Wer euch hört, der hört mich. Und Christus hat auch in seiner Zeit viel Widerrede hinnehmen müssen. Bis hin zum Tod am Kreuz. Und wenn wir hier in dem Wort aufgefordert werden, unsere Leiber hinzugeben als Opfer, dann bedeutet das auch, dass wir unser ganzes Sein unter die Leitung des Heiligen Geistes stellen. Und dazu gebe mir, aber auch euch, Gott Gnade. Amen.